Da habe ich auch mal, jetzt habe ich eine Reportage gesehen, habe ich die Gurken. Das ist ja voll die Schweinearbeit. Also das ist ja, was heißt Schweinearbeit? Voll die zache Arbeit. Da hängst du irgendwie da so auf dem Bauch oben. Da fahren sie mit so einem Waagele mit dir durch. Da sind da ganz viele so eine Saisonarbeiter, die rumklauen müssen. Ich glaube, das ist, wenn es der Hund läuft, das ist lustiger beim Vortrieb als wie in der Gurkelproduktion. Lesung aus dem neuen Buch von Petutschnik Hans. Das Leben ist kein Bauernhof. Kapitel 1, warte mal, sage ich euch geschwind, bis Kapitel 1 heißt. Kapitel 1, wer billig kauft, kauft teuer. Es geht um alles, ja, es geht ums Landleben, um Schlatzing, um die Vergangenheit, um die Zukunft, um die Flora und Fauna. Ja. Grüß euch alle miteinander, herzlich willkommen. Heute ist ein Feiertag. Also eigentlich war ja der 17. August der große Feiertag. Das war nämlich der Tax Freedom Day. Also der Tax Freedom Day ist der erste Tag des Jahres, an dem ein durchschnittlicher österreichischer Steuerzahler genug Geld verdient hat, um die jährlichen Steuern und Abgaben zu bezahlen. Auf Deutsch gesagt, ab jetzt arbeiten wir offiziell für uns selber. Bis jetzt haben wir nur einen Staat durchgeführt. Aber alles, was wir ab heute verdienen, können wir mir verbraten. Natürlich nur das, was uns noch Strompreis, Spritpreis, Sozialversicherung, GIS, Hundesteuer, Kanalgebühr, Mehrwertsteuer, Müllfuhrgebühr, Kfz-Steuer und so weiter noch übrig bleibt. Aber sonst können wir es jetzt einmal wirklich, jetzt können wir es uns gut gehen lassen. Jetzt können wir mal 5 Grad sein lassen, einmal, weiß ich nicht, einmal einen Lutscher kaufen, eine Extrawurstzähme, nicht nur mit Gurken, sondern auch einen Kast dazu. Also wirklich, August, was haben wir jetzt noch? September, Oktober, gut, Weihnachten. Weihnachtsgeschenke werden wieder, aber sonst da, jetzt können wir wirklich sparen. Mein Bausparer mal wieder mal auffetten und so. Apropos, hey, in Wien geht's zu, habst du das gehört? Serie an illegalen Kliniken reißt nicht ab. In Wien ist die dritte illegale Schönheitsklinik innerhalb weniger Tage aufgeflogen. Dieses Mal handelt es sich um ein Nagelstudio in Rudolfshain 5 Haus, in dem allerdings ohne medizinische Befugnis Behandlungen mit Botox, Fillern und sogenannten Fettwegspritzen angeboten wurden. Wüt. Haben die nicht vor ein paar Monaten diese Teigtascheln links gehabt, also in Wien? Teigtascheln, dann haben sie vor ein paar Wochen, habe ich gesagt, haben sie da irgendwo so eine Garagen ausgeräumt, wo eine Kebabwurzel waren, die mit voller Würmer. Und jetzt geht es auf illegale Kliniken. Aber ich muss da schon auch sagen, gell, wenn man so durch Wien geht und sich umschaut, da muss ich halt auch sagen, der Bedarf an Schönheitskliniken, der ist halt auch da. Ja. Meiner Meinung nach könnte es ruhig noch ein paar so eine Kliniken herstellen. Weil ich würde es dir nicht sagen gegen die Wiener, gell, aber so schön wie die Schlatzinger sind die Wiener halt nicht. Ja. Wenn wir schon beim Thema sein, der Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, kennst du noch? In Ibiza, Heinzi, kennen wir schon, ja klar, kennt man schon noch. Gell? Also jedenfalls, der Heinz-Christian Strache sorgt mit einem Urlaubsfoto am Wörthersee für Aufregung, während er sich in Fällen entspannt, erinnern User an seine Spendenaufrufe vor einigen Jahren. Weiß nicht, falls ihr euch da nicht erinnern könnt, der hat ja recht eine große Facebook-Seite, oder hat er gehabt, weiß ich nicht, und da hat er doch vor ein paar Jahren ist finanziell, glaube ich, nicht so gelaufen. Gell. Da ist, weiß ich nicht, da ist alles zusammengekommen. Hat da, glaube ich, auch müssen Gieß- und Hundesteuer und Sozialversicherung zahlen. Und was es immer so für eine Steuern gibt. Und da, Anwaltskosten, glaube ich, waren da dabei. Jedenfalls hat er da nachher gebeten, ob man nicht vielleicht jemand ein bisschen unterstützen könnte. Naja, ja, arg. Vor ein paar Jahren hat er noch um Spenden gebettelt. Jetzt liegt er am See. Na, eh klar, ich meine, so ein Apparol und ein Sonnenschirm, das ist halt teurer als gedacht. Und Strache im Wörthersee, das ist quasi eine After-Show-Party von Ibiza, nur mit weniger Models und mehr Sonnenbrand. Es ist schon auch teuer, gell? Am Wörthersee, du, ist ja so, ja, so wie irgendwo hat man gesagt, ein Apparol da irgendwo 15 Euro, also ich kann es mir nicht leisten. Gut, ich habe jetzt auch noch nie um Spenden gebettelt. Vielleicht, weiß ich nicht, ist irgendwer da draußen, Paypal, Schlatzinger, Dings, gib's mir bitte schon was, dann kann ich mir vielleicht zum Strache gehen und mit dir mal ins Lutschen. Nein, der trinkt aber lieber diese Dings, gell? Die Energy Red Bull. Na, wie heißt das? Energy Vodka, irgend sowas. Der trinkt ja gar keinen Aperol. Nein, habe ich ihm jetzt Unrecht gegeben. Ist ja wurscht. Wie auch immer, gönne ich ihm seinen Urlaub, gell, so ein bisschen seine Füße wacken, ein bisschen die Füße pflegen und zecheln. Warum es immer weniger Gemüse aus Österreich zu kaufen gibt? Kaffiol aus Polen, Zucchinis aus Marokko und Knoblauch aus China. Im heimischen Gemüseregal wird es immer internationaler. Und die, also das geht auf Deutsch gesagt zu, ist wie in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Aber jetzt sind wir internationaler. Auf jeden Fall. Und die Zahl der österreichischen Produkte nimmt indes immer weiter ab. Wie Robert Bichler beklagt. Der Robert Bichler, das ist der Obmann des Vereins Wirtschaften am Land und setzt sich für eine starke heimische Lebensmittelproduktion ein. Er sagt, wir sind es gewöhnt, dass die Regale immer gut gefüllt und mit österreichischen Produkten sind. Aber diese werden immer weniger. Manche Produkte sind schon gänzlich aus dem Handel verschwunden, so Bichler. So seien etwa die Produktion von Bierrettich und Zuckerrüben in den vergangenen Jahren geradezu eingebrochen. Auch Raps hat an Anbaufläche eingebüßt und zwar um 65% in 12 Jahren. Siehst du, das ist ein sehr interessantes Thema, weil ich muss ja gestehen, als Grünland- und Rinderbauer habe ich mich jetzt mit den Gemüsebauern gar noch nicht so beschäftigt und das geht schon auch zart zu. Ich habe jetzt einmal gelesen, wie heißt denn, da gibt es einen deutschen Influencer auf Twitter oder auf den Ebolink Twitter, der hat da, was hat der da gesagt, die Erdäpfel? Was kriegst du für ein Kilo Erdäpfel? Ich glaube, 1 Cent 20, irgendwas, ein komplett, also nichts auf Deutsch gesagt. Also Gemüse ist schon ein zartes Pflaster, glaube ich. Das ist auch nicht so lukrativ anscheinend. Auf jeden Fall, was haben wir gesagt, 65% in 12 Jahren ist der Raps eingebrochen. Schuld seien meist die wachsenden wirtschaftlichen Herausforderungen, etwa durch gestiegene Produktionskosten in Verbindung mit einer zunehmenden Effizienzdruck in der Landwirtschaft. Da steht weiter, der Klimawandel stelle die Landwirte außerdem vor weitere Probleme, wie häufigere extremer Wetterereignisse und eine stärkere Schädlingsbelastung auf den Feldern. Hier seien die heimischen Produzenten international im Nachteil, weil sie aus gesetzlichen Gründen weniger Möglichkeiten zum Pflanzenschutz haben als die Bauern in anderen Ländern. Hey, da haben wir ja auch schon nicht das gleiche Thema wie bei Rinder, Schweine, Hündeln. Also überall müssen wir mehr Auflagen erfüllen und dann, wenn wir importieren, wir es klumpet von auswärts, wo steht da, immer weniger Pflanzenschutzmittel und keine Alternativen. Ein Umstand, der auch Viktoria Hutter, Jugendsprecherin des Österreichischen Bauernbunds, beschäftigt. In Österreich werden immer mehr Pflanzenschutzmittel verboten und das ohne eine praxisnahe Alternative. Gleichzeitig werden immer mehr Gemüse aus Ländern importiert, in denen Wirkstoffe verwendet werden, die hier schon lange verboten seien. Schau, das ist auch gleich, gell? Wenn du jetzt anschaust, Rindfleisch aus Südamerika, da hauen sie auch alles rein. Wir sind nicht Luft, wir können Buft, wir sind die Todeln, nein, nicht der Nation. Ja, wir sind da irgendwie. Weiß ich nicht. Die Musterschüler, die anderen scheißen sich nichts. Die Landwirte seien in einer Situation wie Handwerker ohne Werkzeug, beklagt Hutter. Immer mehr Betriebe würden schließen und in der Versorgung eine Lücke hinterlassen. Wir beobachten gerade im Supermarkt eine besorgniserregende Entwicklung. Allein bei den Gurkeln. Früher waren 90% aus Österreich, heute sind das nur noch 45-50%. Da habe ich auch jetzt hab ich eine Reportage gesehen, ich habe die Gurken, gell? Dann brauchst du ja, das ist ja voll die Schweinearbeit. Also das ist ja, was heißt Schweinearbeit, voll die zache Arbeit. Da hängst du irgendwie da so auf dem Bauch oben, da fahren sie mit so einem Wagele mit dir durch. Da sind da ganz viele so eine Saisonarbeiter, die aber rumklauen müssen. Ich glaube, das ist, wenn im Tunnel arbeitet, das ist lustiger beim Vortrieb, als wie in der Gurkelproduktion. Auf jeden Fall, bei der Politik finden die Bauern wenig Gehör und das, obwohl im Landwirtschaftsministerium seit den 90er Jahren durchgehend ein vom ÖVP-Bauernbund bestellter Minister die Hebel in der Hand hatte, das wissen wir eh, und auch die Agrarressorts in den Bauern-Bundesländern bis auf wenige Ausnahmen durchwegs in Händen der Bauern waren. Ja, nicht der Bauern, aber der ÖVPler. Die Erklärungen dafür wirken eher dünn. Man verweist auf Brüssel und die EU sowie darauf, dass bei Thema wie Tierschutz das Gesundheitsministerium zuständig ist. Naja, immer weniger Gemüse aus Österreich, dafür immer mehr Gurken in der Politik. Schau, da passt es, aber es ist ja nicht nur in Österreich, gell? Auch die Italiener haben Probleme, aber es ist jetzt nicht Gemüse, das ist jetzt ein Obst. Preise viel zu niedrig. Italienische Bauern zerstören Wassermelonen. Nur 7-8 Cent pro Kilo bekommen heimische Bauern in Süditalien für ihre Wassermelone. Moment einmal, was heißt das? 7-8 Cent pro Kilo bekommen heimische Bauern für die Melone. Jetzt gehst du mir auch ins Geschäft. Ja, habe ich jetzt nicht gerade, ich habe mir so einen Muggel gekauft, das sind 6, Sicher, hätte wohl, ich glaube, 6 oder 7 Kilo hat die Melanie gehabt und ich zahle dafür, ich habe 2 Euro gezahlt. Ich habe, glaube ich, 12 oder 13 Euro gezahlt für so eine Melone. Was 7 bis 8 Cent, ich meine, hey, ganz ehrlich, dann verstehe ich auch einen Bauer, wenn er da mit dem Schlägel aufdrehst. In den Supermärkten haben sich die Preise für das Obst in den vergangenen Jahren hingegen verdreifacht. Hier ist mir aufgefallen. Die Reaktion der Bauern, sie lassen die Melonen auf den Feldern verrotten. Wenn das so weitergeht, dann werden wir in 20 Jahren gleich mal Backelsuppen aus dem Labor essen oder was. Also beim Fleisch trauen wir alle ab. Jetzt, wo sind denn da die Vegetarier? Jetzt wird das Gemüse und Melonen auch schon, wird lustig. Gut, vielleicht gehen wir so wie die Kaninchen ein bisschen groß nogen oder sowas. Aber ich glaube, wenn der Mensch auf groß umsteigen würde, dann darf es auch eine Firma geben, die das irgendwie ein bisschen perfektioniert und verteuert, dass es nochmal zum Zahlen ist. Strohpreise fallen heftig. Viel Stroh für Bauern wegen guter Getreideernte. Das ist mir ehrlich gesagt aber nicht aufgefallen. Also das mit dem Stroh, da muss ich jetzt ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Das passt nämlich jetzt gut rein. Weil das Stroh, das ist schon so eine Geschichte. Weißt, Stroh, wie wir wissen, Stroh ist bei der Getreideernte das Abfallprodukt. Ja? Tust du Gerstelle, Weizen, Tritikale, was weiß ich was, tust du das dreschen, ja? Die Hauptfrucht ist ja quasi da das Kernl und Stroh fällt all. Das ist das, was eigentlich keiner braucht. Gut, früher bei uns, in unserer Gegend ist alles verwendet worden. Wenn du da geruschen hast, hast du natürlich Stroh aus Unterstrahl haben wir schon für die Kabeln gehabt, aber nur ein bisschen, nur kleine Teile, weil du hast ja nie so viel Stroh gehabt, dass du jetzt da Riesenmengen gehabt hast. Aber man hat da eigentlich früher immer alles genutzt. Aber im Großen und Ganzen ist Stroh eigentlich was wegfliegt. Was du jetzt dann in dem Sinn nicht wirklich brauchst, oder sagen wir mal so, was man eigentlich vorher, bis vor kurzem, bis vor einigen 10, 20 Jahren nicht so richtig gebraucht hat in unseren Gegenden. Ich kann nicht sagen, ich hab nämlich heute Vormittag, habe ich ein Stroh bestellt. Ich brauche einen LKW-Zug, habe ich heuer bestellt. Also bisher bin ich über den Winter so mit 18 bis 20 Strohballen ausgekommen, aber nachdem ich jetzt einen Stall umgebaut habe, wo jetzt alles Laufbereich ist, werde ich höchstwahrscheinlich das Doppelte brauchen. Also das heißt, auf Deutsch gesagt, zuerst habe ich immer einen Motorwagen gehabt, also vorne, nur das, was bei einem LKW vorne ist, also nicht einen Hänger. Jetzt habe ich einen Motorwagen plus Hänger, also einen LKW-Zug, brauche ich jetzt dann das Doppelte. Und letztes Jahr habe ich für einen halben LKW-Zug quasi 2.000 Euro gezahlt. Kannst du ausrechnen, wie viel ich heuer becken darf. Und das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, gell? Natürlich, ich tue gern Stroh einstrahlen, das ist ja das Beste, weil die Viecher haben das Stroh gern, wenn sie so ein schönes Strohnestlein liegen, das ist schon was Supers. Ja, so schön zum Auftrocknen und alles. Aber preislich hat sich da bei den Stroh in den letzten Jahren, Jahrzehnten einiges aber gewaltig verändert. Also das muss man jetzt schon auch mal sagen, weil das Strohthema, das ist ja eigentlich irgendwas, was man eigentlich, das geht irgendwie so unter den Radar immer so dahin, weil ja, Stroh halt, ne? Jeder sagt, ja, du hast einstrahlen, aber bei uns war es so, war das vor 20 Jahren noch, 20, 25 Jahre, da haben wir im Tal ja, wenn du schaust, die Bauern haben eigentlich mehrheitlich Sogscharten untergestrahlt. Also Sogscharten sind die Sägespäne, das ist das Abfallprodukt beim Sägewerk gewesen. Also wenn du Sägewerk, Holz, wenn du Sägewerk, nun, nein, kommen die Barmer hin, aus dem Barmer musst du Bretter schneiden, jetzt geht das da durch die Laubsäge, Kreissäge, was der die große Sog. Und da fliegen ein Haufen Sogscharten, also Sägespäne, ab. Das wird dann bei den Sägewerken, ist das dann immer da, da haben wir aufgelagert da in den Bunker da, ne? Und dann sind die Bauern halt mit dir. Früher mal hast du ja Krippen gehabt. Du hast in Mischstrahrer oder so ein Kieper, da hast du so ein Holzkrippen noch, meistens hast du das selber aufgebaut, und dann hast du quasi die Höhe, so den Grundfläche vom Mischstrahrer gehabt und dann warst du halt 2 Meter hoch. Das war quasi ein Krippen. Da bist mit dem hingefahren, mit der Krippe hinten den Traktor zugehängt, da hast du dann die Sogscharten geholt. Also, das hat so alles geschaut. Weißt du, wir haben ja eine riesen Auswahl gehabt, wenn ich jetzt aufdenke, in meiner Kindheit unten, da waren nur 5 Sägewerke, 4, warte mal, ich glaube vier oder fünf Sägewerke, so klein, was heißt klein, also die waren damals eigentlich für mich jetzt nicht klein, jetzt nach heutigen Standard waren das kleine Sägewerke, aber jedenfalls waren ja genug Sägewerke da. Du hast den Sägewerksbesitzer eine Kiste Bier gegeben, dann hast du deinen Hänger angefüllt, hast du mit deiner Schaufel selber aufgeladen Und dann bist du wieder heimgeduckert, hast du in Strahlkot, nicht in Strah, in so geschalten Kota hat das geheißen, hast das reingetan und hat man halt noch der Reihe halt untergestrahlt und mit dem bist du dann zwei, drei Monate ausgekommen und dann bist du wieder gefahren. Oder du hast gleich einmal zwei, drei seine Kisten geholt, Krippen. Und das war eigentlich eine günstige Form. Ja, und dann sind halt nach der Reihe die kleinen Sägewerke alle eingegangen oder geschluckt worden. Daraufhin hat man teilweise nachher schon, ja, Anfang der Tausender, ist man oft schon 30 Kilometer gefahren. Dann sind wir oft schon, ja, wir sind ja, glaube ich, schon in Sachsenburg, da kommen wir jetzt in den einen da. Auf einmal ist das Theater mit den Holzpellets losgegangen. Weißt du, Holzpellets, ist man draufgekommen, dass man ja aus den Sägespänen Holzpellets machen kann. Ja, die haben da quasi aus diesem Abfallprodukt ein arschteures Heizmaterial gemacht für die Häuselbauer. Ja, weil, weiß nicht, da hat man gesagt, gut, Heizöl, Ölheizung, weiß man mittlerweile nicht, ist vielleicht nicht unbedingt das Gescheiteste, aber halt, irgendwo ist das halt modern geworden mit den Pellets. Jetzt haben die halt die ganzen Sägewerke dann Pellets gemacht. Jetzt haben sie die Bretter geschnitten und teilweise für den Abfall oft mehr verdient als mit den Bretter. Und selbstverständlich hat dann der Bauer die Holzkisten, also die Holzkrippen, nicht mehr um eine Kiste Bier gekriegt. Jetzt hat der Bauer schon einmal seinen nicht vorhandenen Bauspar aufleisen müssen, damit er ein bisschen eine Sägespäne haben hat führen können. Irgendwann einmal hat dann im Tal so ein Nebenerwerbslandwirt, der nebenbei auswärts im Burgenland einen Bau geschöpft hat, von einem Ackerbauer um eine Kiste Bier einen LKW-Zug Stroh gekriegt. Der Ackerbauer hat da Freude gehabt, weil er Kiste Bier für Abfallprodukt gekriegt hat. Und der Bauer hat eine Freude gehabt, weil er halt so eine günstige Unterstreich gehabt hat. Ich war in den 90er Jahren in Deutschland, damals das so Praxis, Praktikum da, was weiß ich, ein paar tausend Hektar hat der da Getreide gehabt. Da ist noch ein Reisch in kein Stroh zusammengeklaut worden. Also der Mähresch hat das da hinten rausgedroschen. Ne, maximal, also dass er mit irgendeinem Modus eingestellt hat, dass es ein bisschen feiner zusammengestrahlt worden ist. Dann ist das liegen geblieben, hinten rausgeblasen, dann bist du mit der Scheibenecken gefahren. Ein, zwei Wochen hast du es da quasi liegen lassen und dann ist der Pflug oder der Gruppe gekommen und hat das untergearbeitet. Also der deutsche Bauer, ich war da schon überrascht, weil auch in einem kleinen Bereich habe ich das gekannt, dass mein Kind hat, dass mein Stroh schon zusammengeklappt. Bei uns war es nicht so, weißt du, bei der Kälberbox, weil die Kälber sind ja damals liebevoll in so eine einmal 1,50 Meter großen Laufboxen gehalten worden, hat man an die kleinen Strohballen reingetauschen. Da hast du aber nur das bloße Stroh gehabt. Das war für die Kälber unter Straße, da hast du kein Stroh gehabt. Und der Bauer hat mir damals erzählt, ich bin ja nicht blöd und sammle das Stroh auf. Das ist ja wertlos, hat er mir erklärt. Irgendwann haben wir aber dann um die Ackerbauern gecheckt, dass wir Rinderbauern unbedingt ein Stroh gebraucht haben. Jetzt hast du auch mehr als eine Kiste Bier gebraucht, wenn du Stroh wolltest. Ja. Und mittlerweile legst du einfach einmal 4.000 Euro auf den Tisch, wenn du über den Winter kommen willst mit der Unterstrah. Wenn jetzt dann bald alle Schweinebauern auch auf Strohhaltung umsteigen müssen, dann kaufe ich meine Kühe gescheiter eine Daunendecken, kommt mir billiger. Weiß ich nicht, 4.000 Euro, das ist schon zack. Hat mein Stall und Bau überhaupt 4.000 Euro kurz, muss ich mal nachdenken. Ja, können wir ungefähr, sagen wir mal so, ein bisschen mehr. Ja, aber 4.000, das ist schon, ja, 4.000 Euro, da kriegst du normal schon. Ja, aber es regst dich auf. Schau, anderswo haben sie viel größere Probleme als wir mit dem Stroh. 117.000 Zuseher kamen am Wochenende nach Spielberg zum Motorradrennen, also zum MotoGP. Mark ist die geheißen. 117.000 Leute, das ist nicht wenig, gell? Da muss ich ein paar Mal auftreten, damit ich 117.000 Zuschauer zusammenbringe. Also da muss ich, ja, zwei, drei Wochen brauche ich schon für 117.000 Leute, gell. Allerdings, für Spielberg sind halt 117.000 wenig, weil letztes Jahr sind da 30.000 Zuschauer mehr gekommen. Vor 9 Jahren sind überhaupt über 200.000 Zuschauer gekommen. Was ist der Grund für den Zuseherrückgang? Bis zu 865 Euro für ein Wochenendticket, 6,50 Euro für ein Bier, 12 Euro für eine Schnitzelsemmel. Ja, man kann ja schon das leidige Thema mit dem Teuer sein. Und dann muss man noch sagen, die Leute, die jetzt noch kommen, werden mit Anzeigen bombardiert. Es gibt ja nämlich so Anrainer, ja, die jetzt an rigoros gegen die Lärmbelästigung vorgehen. Sogar eine Lärmhotline hat man da eingerichtet, damit man schnell die Polizei anrufen kann, wenn wer wo irgendwo zu laut ist oder Ein Scheißklos, not, keine Ahnung. Wenn es so weitergeht, kriegen die Zuschauer nächstes Jahr schon eine Strophe, wenn sie zu laut klatschen und jubeln. Da kann ich nur sagen, liebe MotoGP-Zuschauer, kommt doch lieber zu meinen Kabarettauftritten. Bei mir kriegst du keine Anzeige, wenn ihr zu laut seid. Da könnt ihr laut lachen und klatschen. Je nach Lust und Laune. Oder noch besser, lest mein Buch. Jetzt komme ich nämlich eigentlich zum eigentlichen Thema meines Podcasts. Alles andere vorher war ja nur jetzt an der, das war nur jetzt an eine Ablenkung zum Hauptthema. Ich muss nämlich halt Promotion machen, weil ich habe ein Buch geschrieben. Ich glaube, mittlerweile, wer meine Social-Media-Kanäle verfolgt, der hat das jetzt schon mitgekriegt. Und das Buch heißt Das Leben ist kein Bauernhof. Und das kommt morgen, also am 20. August, kommt es raus. Das kriegt man wo? Überall, wo es Bücher gibt. Jetzt werden ein paar Fragen, Herr Petutschnik, aus. Wie ist das dazu gekommen, dass du ein Buch schreibst? Und ich muss ja schon sagen, kann ich ein bisschen auch, wenn man schon so aus dem Nähkästchen plaudern, reden wir da auch noch. Ich habe ja da vor eineinhalb Jahren in München einen Auftritt gehabt, in Schlachthof. Zuschauermäßig, sagen wir mal so, habe ich schon bessere Auftritte gehabt und ich habe gedacht, ja, passt schon, Stimmung war gut, natürlich nette Leute. Und nach dem Auftritt, also nicht direkt ist da zu mir gekommen, ich habe da eine E-Mail gekriegt, also ein paar Tage später meine E-Mail gekriegt von einer netten Dame vom Drömer Knauer Verlag. Und da bin ich gefragt worden, ja, wie ich mir vorstellen kann, ein Buch zu schreiben. Jetzt habe ich gesagt, weiß nicht, ich mit Drömer Knauer, jetzt habe ich zum Manager gesagt, du tu mal googeln, Drömer Knauer. Ich habe gesagt, ja, Drömer, ja, so guter Verlag, ein sehr renommierter Verlag. Und hat der gut zusammengepasst, gell? Ein Buch schreiben, das war immer schon so ein bisschen so ein Kindheits. Ja. Der Buch ist jetzt schon, gell? Ein Buch schreibst du für die Ewigkeit. Ein Video, sicher, meine YouTube-Videos werden wahrscheinlich in 50 Jahren noch meine Enkel anschauen, aber das Buch, das wirst du wahrscheinlich in 70er noch in die Hände nehmen können und sagen: Schau her, der Uropa, schau, was der damals geschrieben hat. Lustig war er. Ja, ein Buch ist schon wie gut, das ist halt Champions League. Champions League quasi. Das rotzt nicht einfach so her, wie jetzt Podcast rotzt man auch nicht her. Das ist auch viel Arbeit, aber ein Buch, das ist halt schon was Besonderes. Und ich habe sowieso schon seit einigen Jahren spüre ich mit den Gedanken, endlich einmal meine Memoiren zu Papier zu bringen. Und das hat ja schon ganz gut zusammengepasst. Ich bin dann quasi eingeladen worden, was heißt eingeladen? Gebeten bin ich worden, weil die haben jetzt auch, weißt du, die Katze im Sack kaufst du auch nicht. Gell? Die haben jetzt dann schon, zuerst einmal fragt man sich, will der ein Buch schreiben? Und dann ist natürlich die nächste Frage, kann der überhaupt schreiben? Jetzt dann bin ich gebeten worden, so eine Leseprobe zu schreiben, ja, dass dann die Experten vom Verlag sich einmal zusammensetzen und sich das anschauen und sagen, ah, ja, das könnte man sich vorstellen oder das ist was. Ja, und dann haben wir da, oder ich habe dann geschrieben, weil im Prinzip, was haben wir, das war dann vorgesehen im Frühling. Ja, habe ich geschrieben. Dann haben wir das eingeschickt. Dann haben wir noch zwei Wochen Reaktion gekriegt. Dann waren sie sehr begeistert, haben sie gesagt, jawohl, bitte mehr davon. Ja, machen Sie weiter. Und dann haben wir das, oder ich habe es geschrieben. Meine Frau hat mir ein bisschen geholfen, das kann man ja sagen. Also, aber bin ich jetzt stolz drauf, weil das ist schon so ja, ein Heimatprodukt. Gell? So wie ich halt meine Videos oder meine Kabarettprogramme selber schreibe und bespreche halt mit meiner Frau alles. Und das ist halt schon was Tolles. Bin ich schon stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Ja, Abgabe war, glaube ich, 1. Dezember oder Ende November war Abgabe. Und seitdem weiß ich es schon. Und jetzt kann ich es halt offiziell sagen. Das dauert ja alles ein bisschen, bis ein Verlag. Da ist ein Cover gemacht worden und alles Mögliche. Und das ist ein Haufen Vorlaufzeit. Aber jetzt geht es dann los. Jetzt werden ein paar Fragen, ja, um was geht es denn in deinem Buch? Was ist das? Und es geht darum, ja, geht jetzt um alles. Es geht um alles. Ja, es geht ums Landleben, um Schlatzing, um die Vergangenheit, um die Zukunft, um die Flora und Fauna. Ja. Also, ich muss jetzt schon auch sagen, mir war halt wichtig, dass ich eben die Themen, die ich in meinen Videos habe, die ich in meine Kabarettprogramme bringe, dass ich das halt auch im Buch verarbeite, dass man das natürlich auflockern mit einer kräftigen Prise Humor. Und da habe ich meinen Nachbar, den Jochen, eingebaut. Und man muss mal schon sagen, der Jochen, das ist, glaube ich, der geheime Star des Buchs. Wobei auch eine große Überraschung meiner Meinung nach war auch eine kleine Nebenrolle Der Gottfried Zutzelbauer, der kommt natürlich auch vor. Also vorkommen da im Buch viele. Da kommt eben der Jochen, die Jutta, der Timo, die Tilda, der Max, der Hannes, der Konstantin, die Elke, der Ruggeli Bauer, der Klotzenbauer. Also alles, was Rang und Namen hat aus Schlatzing, kommt da vor. Also, und ich glaube, es ist eine gute Mischung. Ich finde, oder ich glaube, diejenigen, die den Petutschnig mögen, die werden das Buch lieben. Und diejenigen, die den Petutschnig nicht mögen, die werden positiv überrascht sein. Und weil ich heute so gut aufgelegt bin, gell, für euch, machen wir Zuckerle. Für euch werde ich jetzt was aus dem Buch vorlesen, also ich würde sagen, was lesen wir vor. Fangen wir mit dem Anfang an. Ja, wer süß, war ich blöd. Kannst du nicht mit dem Ende anfangen, weil es auch schmarrn. Reden wir nicht zu lang. Anfang, ich habe da nämlich, wie gesagt, den Anfang, den haben wir eh. Das war damals quasi, wo ich eingeschickt habe im Verlag. Das war quasi der Beginn. Ja, eine Seite, glaube ich, kann man schon aus. Züt darf ich ja nicht verraten, aber ich glaube, wenn ich jetzt da den Anfang, die erste Seite einmal voll ist, da kann man sich da schon ein bisschen was vorstellen. Lesung aus dem neuen Buch von Petutschnig Hans. Das Leben ist kein Bauernhof. Kapitel 1. Warte mal. Sag ich euch geschwind, bis Kapitel 1 heißt. Kapitel 1. Wer billig kauft, kauft teuer. Mein Vater sagte immer, wer billig kauft, kauft teuer. Und recht hatte er. Ich muss dazu sagen, mein Vater war kein Philosoph oder Gelehrter, der die klugen Sprüche nur aus dem Ärmel schüttelte. Den Sager übernahm er von der Staubsaugervertreterin, die im Jahr 1981 meine Eltern 4 Stunden in der Küche vollquasselte und ihnen am Ende einen Vorwerkstaubsauger um 7.000 Schilling andrehte, obwohl damals im ganzen Haus kein einziger Quadratzentimeter Teppich lag. Meine Mutter war allerdings sehr zufrieden mit dem Staubsauger und meinte danach auch immer, wer billig kauft, kauft teuer. Theoretisch kann man diesen Spruch auch auf Lebensmittel oder Kleidung beziehen. Allerdings hat mein Vater diese Aussage immer getätigt, wenn er den Kauf einer neuen Landmaschine verteidigen wollte. Er ist nämlich ein Bauer der 80er Jahre. Damals, als auf den Bauernhöfen noch Milch und Honig floss, seinerzeit, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, das war die goldene Zeit für die Bauern. Damals zahlte einem der Viehhändler für einen Stier 25.000 Schilling. Mein Großvater verkaufte im Jahr 1979 5 ausgewachsene Stiere und mit dem Erlös ging sich ein nagelneuer erbsengrüner Opel Ascona aus. Heute bekommt man für einen Stier 1.500 Euro, womit ein Bauer lediglich sein Minus am Konto minimal ausgleichen kann. Für einen Liter Milch zahlte damals die Molkerei 7 Schilling. Das wäre heutzutage ein Wert von 1,24 Euro pro Liter. Ausbezahlt werden davon allerdings nur 50 Cent an den Landwirt. Allein in Schlatzing gab es 5 schmierige und trinkfeste Landmaschinenvertreter, die regelmäßig zu den Bauern fuhren und ihnen die neuesten technischen Errungenschaften der Landmaschinenindustrie schmackhaft machten. Damals war ein Böttinger Trommelmühlwerk, ein Steyr Hamster Plus Ladewagen und natürlich auch der Steyr 8090 Traktor ein Must-Have für jeden noch so kleinen Geischler. Das Interessante ist ja, vor 40 Jahren waren die Maschinen der Bauern kleiner als heute. Ihre Traktoren hatten viel weniger PS, aber trotzdem ging es den Bauern damals besser. Eine Familie lebte gut von der Landwirtschaft. Heute haben wir Bauern größere Maschinen, stärkere Traktoren und trotzdem müssen die meisten von uns nebenbei einen anderen Beruf ausüben, um den Bauernhof erhalten zu können. Mein Vater kaufte im Jahr 1982 nicht den 185er Ferguson Traktor, sondern den 520er Lindner. Schließlich konnte der mit Allradantrieb brillieren und wir und uns leisten. 52 PS, unbändige Freiheit. Zumindest auf dem Feld. Auf der Straße fuhr so ein Traktor maximal 25 km/h. Einen Allradtraktor besaß damals in Schlatzing kein zweiter Bauer. Während die anderen Nachbarbauern mit ihren schmal gerillten Vorderreifen durch die Gegend schlurften, die übrigens bei schwerer Last zu hüpfen begannen, pflügte sich unser Lindner souverän durch den Acker. Nix mit Plastiktüren und offener Heckscheibe. Der Lindner 520 hatte zwei luxuriöse Türen zum Ein- und Aussteigen und hinten konnte man mit einer Plane die Traktorkabine elegant schließen, damit es auch im Winter kuschelig war. Obwohl, richtig warm war es nie, aber zumindest wehte der Wind nicht ungebremst durch die Fahrerkabine. Um 10.000 Schilling kam unser luxuriöser Traktor teurer als ein einfaches Modell. Eine Menge Geld, doch mein Vater verlautbarte an einem Sonntag nach fettem Schweinsbraten und Knödel seinen Lieblingssatz am Mittagstisch und damit war die Entscheidung gefallen. Dummerweise blieb der 520er Lindner 8 Jahre später, ein Jahr nach Ablauf der Garantie, mit einem Motorschaden auf der Wiese stehen und rückwirkend betrachtet kann man sagen, kam meinem Vater sein teurer Traktor recht teuer. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann tat mich freuen, wenn ihr euch mein Buch besorgen würdet. Weißt du, wie gesagt, überall, wo es Bücher gibt, Online-Geschäft, überall. Ich mache sogar eine Lesung vom Buch, also im September in Klagenfurt unten. Könnt ihr auf der Homepage nachschauen. Aber bis dorthin hören wir uns sicher noch öfter. Ich sage einmal recht schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Vierdenk.